Wir wollen heute bei einem Thema weitermachen, das wir vor einiger Zeit mal gemacht haben. Es geht um Gemeinde nach Gottes Bauplan. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben da den Aspekt gemacht, die Bedeutung einer hohen Sicht von Gott. Ich habe ja gesagt, dass es da in Amerika die Grace Church gibt, die wächst und wächst und wächst. Und dass da immer wieder Gemeindeleiter hinkommen und sagen, können wir mal bei euch eine Woche einfach reingucken. Und dann wollen sie sich so alles mitnehmen, das ganze Management und wie organisiert ihr das, wie macht ihr das, wie macht ihr das, wie macht ihr das. Und dass es dem Leiter der Grace Church, John MacArthur, ein ganz großes Anliegen ist, dass sie verstehen, dass nicht die äußeren Aktivitäten das Allerentscheidendste sind, sondern dass die inneren Einstellungen und die inneren Dinge ganz, ganz wichtig sind. Er hat das immer verglichen. Er sagt, die Leute kommen zu uns und wollen einen Stier kaufen und dann nehmen sie nur das Fell mit nach Hause. Sie nehmen also nur das Äußere vom Stier mit nach Hause, aber das, was eigentlich den Stier da ausmacht, das haben sie nicht begriffen und das ist ihm so, so wichtig, dass sie das begreifen. Weil Gemeinde, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, eben keine oder nicht nur eine soziologische Größe ist. Natürlich ist Gemeinde auch eine soziologische Größe, aber sie ist nicht in erster Linie eine soziologische Größe. Gemeinde Jesu ist eine geistliche Größe. Sie entspringt den Gedanken Gottes, sie ist Schöpfung Gottes. Und deshalb ist wichtig, jeder Einzelne in der Gemeinde muss die Schöpfungsprinzipien der Gemeinde Jesu verstanden haben. Also ich würde mal sagen, jeder Einzelne von uns trägt genauso viel zum Gemeindeaufbau bei, wie er verstanden hat, auf welchen Grundprinzipien die Gemeinde Jesu basiert und unter welchen Grundvoraussetzungen die Gemeinde Jesu wächst oder auch schwächer wird, je nachdem sozusagen. Nachdem wir uns letztes Mal damit auseinandergesetzt haben, wie wichtig eine hohe Sicht von Gott ist, dass eben Gott wirklich ganz zentral ist, dass nicht der Mensch das Allerzentralste ist, sondern dass Gott das Allerzentralste ist in der Gemeinde, wollen wir uns heute damit auseinandersetzen, welche Bedeutung eine ganz hohe Sicht von Gottes Wort hat in der Gemeinde. Also die Frage, die innere Einstellung des einzelnen Christen, die innere Einstellung der Gemeindeleitung zu Gottes Wort, welche Bedeutung hat diese Einstellung für die Frage, ob Gemeinde Jesu wächst oder nicht wächst? Und sie hat eine ganz, ganz zentrale Bedeutung und damit wollen wir uns auseinandersetzen. Wir schlagen dazu auf den 1. Samuel, Kapitel 15. Schon letztes Mal haben wir bei diesem Thema diese Stelle miteinander bedacht, aber heute wollen wir einen anderen Aspekt dieser Stelle miteinander bedenken. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 22. Da geht es darum, dass Saul den Auftrag hatte, den Bann zu vollstrecken an den Amalekitern und er hat das nur teilweise gemacht. Teilweise hat er sich dem Volk gebeugt und hat wertvolles Vieh sozusagen zurückgehalten, hat nicht darauf gedrängt, dass auch dieses Vieh praktisch geschlachtet wird und Gott übergeben wird. Und daraufhin begegnet ihm der Samuel, der ja damals der oberste geistliche Leiter, wenn man so sagen will, des Volkes war, und konfrontiert ihn im Namen Gottes mit Folgendem. Das lesen wir ab Vers 22 in diesem Kapitel. Da sagt Samuel zu Saul Folgendes: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Jetzt kommt der Satz, weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Und der Saul, der versucht dann das nochmal rumzudrehen. Der Saul versucht sozusagen dieses Wort über ihn, dass er verworfen wird, dass er nicht mehr König sein wird, nochmal zu beeinflussen, dass es zurückgenommen wird. Und sagt dann zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und seine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Und dann sagt Samuel, ich will nicht mit dir umkehren. Und jetzt kommt es noch einmal. Denn du hast des Herrn Wort verworfen. Und der Herr hat auch dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seiest. Also das ist ja eigentlich eine sehr, sehr tragische Geschichte. Denn wenn wir das im Alten Testament lesen, dann sehen wir, da ist ein berufener Mensch. Da hat er eine sehr, sehr hohe Berufung von Gott. Und er konnte von Gott nicht mehr gebraucht werden. Warum? Weil Gottes Wort nicht die Stelle in seinem Leben hatte, die es haben sollte. In diesem Text wird zweimal das wörtlich ausgedrückt, weil du des Herrn Wort verworfen hast. Weil du des Herrn Wort verworfen hast. Ich denke, das ist so ausgedrückt, weil damit gesagt wurde, du hast sehr wohl Gottes Wort im Kopf gehabt. Du hast sehr wohl gewusst, was du hättest tun sollen. Aber im aktuellen Moment hast du es dann einfach über Bord geworfen. Du hast das, was dein Innerstes dir gesagt hat, gehorche jetzt Gott, das hast du fahren lassen. Und hast einfach Gottes Wort weggeworfen, verworfen. Und wir merken hier, dass Gott nicht bereit ist, einen Menschen zu gebrauchen, auch wenn er ihn berufen hat, sogar wenn er ihn bereits berufen hat. Gott ist nicht bereit, einen Menschen zu gebrauchen, der nicht bereit ist, an seinem Wort festzuhalten. Der nicht bereit ist, zu lernen, dass Gehorsam gegenüber Gott eine ganz große Stellung hat. Du hast diesen Satz hier aus der Offenbarung an die Wand geworfen, dass er der neue Name, Herr aller Herren und Könige aller Könige. Das heißt, ganz am Ende wird es mal offenbar werden, wer Jesus ist. Aber du und ich, wir haben doch schon so viel Erfahrung mit Jesus. Du und ich, wir haben doch schon so viel Gnade von ihm. Wir haben doch schon so viel Wissen über Jesus, dass wir ihn hier und heute Herr und König sein lassen sollen. Auf jeden Fall merken wir an diesem Kapitel im Alten Testament, dass die Frage, wie wir zu Gottes Reden stehen, sehr, sehr zentral ist. Und da entsteht ja die bange Frage, kann es nicht sein, dass viele Gemeinden, die von Gott berufen sind, deshalb so schwach sind, weil ihre Stellung zu Gottes Wort nicht eindeutig ist? Oder kann es sein, dass viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens wirklich das erlebt haben, wie Gott sich ihnen geoffenbart hat und wie sie berufen worden sind in die Jüngerschaft und in die Nachfolge, dass sie deshalb, weil sie im Laufe der Zeit sozusagen Gottes Wort nicht mehr so festgehalten haben, dass sie deshalb so schwach sind, ohne Bedeutung. Wir merken hier plötzlich, dass an Saul, dass das ganz entscheidend gewesen wäre, dass das Volk in Saul einen Menschen gehabt hätte, an dem das Volk immer hätte sehen können. Saul hat ein Wort vom Herrn empfangen und Saul nimmt dieses Wort vom Herrn absolut ernst und Saul richtet sich nach dem Wort des Herrn, wo immer es geht. Weil das wäre der eigentliche Effekt gewesen. Mein Saul war König und jetzt hat ein König natürlich einen Haufen Aufgaben. Aber das Interessante, die wichtigste Funktion von Saul wäre dieser Vorbildcharakter gewesen. Schau dir mal hinein in unser Volk. Wir haben zum Beispiel viele, viele Politiker, die machen alle ganz, ganz wesentliche Arbeit. Aber das Wichtigste, was sie für unser Volk tun könnten, wäre zum Beispiel das Vorbild von einer Gottesfurcht. Das könntest du mit nichts bezahlen. Was dieses Vorbild in unserem Volk anrichten würde, im positiven Sinne sozusagen. Und so war das ja auch bei Saul. Und das Interessante ist, das, was wir hier bei Saul lesen, das lesen wir in der ganzen Bibel. Ich lese einmal eine ganz zentrale Stelle, auch im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 66. Und ich hoffe, ihr versteht die schockierende Formulierung dieser Stelle. Das ist das, was man im ersten Moment überhaupt überliest. Aber diese Stelle ist sehr, sehr schockierend formuliert. In Jesaja Kapitel 66, Vers 1 lesen wir Folgendes. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Ich kann mich an etliche Momente in meinem Leben erinnern, wo ich durch Gottes Wort auf irgendeinen Tatbestand in meinem Leben angesprochen wurde und wirklich ganz tiefen Eindruck bekommen habe, da kann ich dieses Erzittern nachfühlen, das hier steht. Es steht da, ich sehe auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Und jetzt kommt eine ganz schockierende Formulierung. Hört mal gut zu. Wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einem Hund das Genick bricht. Wer ein Speiseopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln. Nun würden wir sagen, hat Gott nicht geboten, Stiere zu schlachten? Wie kommt es, dass Gott auf einmal formuliert, wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Das war im Alten Testament ein Gräuel, einen Mann zu erschlagen. Oder vielleicht noch stärker, wer ein Speiseopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Für einen Juden war der Umgang mit Schweineblut etwas vom Schlimmsten, was es überhaupt gab. Und hier sagt das Alte Testament, wer ein Speiseopfer bringt, gleich den, der Schweineblut spendet. Aber hat Gott nicht gesagt, dass Speiseopfer gebracht werden sollen? Wir merken hier geht es darum, dass Menschen Das eine tun und das andere lassen, so glaube ich, ist dieser Text zu verstehen. Versteht ihr? Ein Mensch, der ein Stier schlachtet, aber nicht vor Gottes Wort erzittert und gehorcht, der ist, wie wenn er einen Menschen erschlägt. Ein Mensch, der Speiseopfer bringt, aber nicht erzittert vor Gottes Wort und gehorcht, der ist, wie wenn er Schweineblut sozusagen spenden würde. Das ist Gott ein Gräuel. Das ist Gott ein Gräuel. Andersherum ausgedrückt, wenn wir die äußeren Dinge, die zu unserer Religion gehören, tun, aber dort, wo Gott seinen Anspruch an unser Leben sozusagen geltend machen lassen will und wo er uns gebrauchen will für sein Reich und wo es unsererseits Gehorsam bedeuten würde, dort lassen wir die Dinge fahren. Dort verwerfen wir das, was Gott wichtig ist. Das wäre Gott ein Gräuel. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Gott. Nun wollen wir uns mal ganz kurz auseinandersetzen. Und ich mache vorher ein anderes Wort. Stellt euch mal vor, ihr macht jetzt ab und an, alle Vierteljahr, mal einen Gottesdienst. Und in dem Gottesdienst gibt es nur eine einzige Fragestellung. Die Frage ist, hat jemand unter uns im letzten Vierteljahr erlebt, wie Gottes Wort ihn auf etwas angesprochen hat? Und wie hat er darauf reagiert und was hat er daraufhin erlebt? Ich glaube, dass das, da komme ich nachher noch drauf, ein Großteil von Gemeinde Jesu ist. Dass wir einander von den Momenten unseres Lebens berichten, wo Gott uns direkt selber angesprochen hat auf irgendetwas in unserem Leben. Und wir haben gemerkt, das geht uns nahe. Wir haben vielleicht auch gemerkt, welcher Kampf da in uns beginnt, ob wir das wirklich tun wollen und tun sollen oder nicht oder so. Und wir haben Gottes Wort stehen lassen. Wir haben gehorcht. Wir haben gelernt, das zu tun, worauf er mich angesprochen hat. Und daraufhin hat Gott seinen Segen ausgeschüttet. Ich glaube, dass durch solche Berichte und Erfahrungen die Gemeinde wachsen würde. Das glaube ich zutiefst, dass sie wachsen würde. Nun, es gibt zwei Formen der Anerkennung der Autorität von Gottes Wort, beziehungsweise auch zwei Formen, wie ich die Autorität von Gottes Wort eben nicht anerkenne. Die eine Form, würde ich jetzt mal behaupten, die kommt unter freikirchlichen Christen so gut wie gar nicht vor. Die andere Form kommt sehr wohl vor. Die erste Form ist die, es gibt eine theoretische Anerkennung der Autorität von Gottes Wort. Also, und zwar auch dort, wo ich vielleicht das nicht verstehe. Oder wo ich es nicht, was für mich nicht vorstellbar ist. Also, wer von uns würde denn in Frage stellen, dass Jesus auferstanden ist? Wahrscheinlich kaum jemand. Obwohl wir uns Auferstehung nicht vorstellen können, wenn wir ganz ehrlich sind. Wer von uns würde in Frage stellen, dass Jesus Wunder getan hat? Ganz außergewöhnliche Wunder. Obwohl wir uns das auch an vielen Stellen nicht vorstellen können. Wer von uns würde in Frage stellen, wenn die Bibel davon redet, dass es eine Jungfrauengeburt war, als Maria Jesus auf die Welt gebracht hat? Wer würde das in Frage stellen? In anderen kirchlichen Kreisen wird all das tatsächlich in Frage gestellt. Die Auferstehung wird anders verstanden als eine geistige Größe. die Wunder werden uminterpretiert, sag ich mal, und von Jungfrauengeburt ist gar keine Rede. Aber in unseren Kreisen ist doch so, dass wir sagen, das steht in Gottes Wort und das wollen wir glauben. Auch wenn unser Verstand hier und da sagt, ich kann es nicht fassen. Also diese theoretische Aberkennung der Autorität Gottes, die kommt eigentlich kaum vor in unseren Kreisen. Aber sehr wohl kommt die praktische Aberkennung der Autorität Gottes vor, weil anerkannt ist noch nicht anerkannt. Erst die praktische Umsetzung, das Geltenlassen von Gottes Wort, der Gehorsam bis in den Alltag hinein zeigt, welche Autorität Gottes Wort für mich und für unsere Gemeinde hat. Also nochmal, erst das praktische Umsetzen, erst der Gehorsam. Deshalb haben wir bei Samuel gerade gelesen, zweimal, du hast das Wort des Herrn verworfen. Aber vorher war dann die Rede, dass Gehorsam besser ist als Schlachtopfer. Weil erst der Gehorsam eigentlich zeigt, ob ich Gottes Wort verworfen habe, ja oder nein. Und hier müssen wir ganz ehrlich sagen, da fehlen wir alle. Also ich möchte den Christen kennen oder kennenlernen, der aus Überzeugung sagt, ich habe überall gehorcht, wo Gott mir etwas gesagt hat. Ich kann das nicht von mir sein. Aber es ist wichtig, dass wir das lernen. Sammeln wir mal ein paar Beispiele. Wir hatten eine sehr große Auseinandersetzung mit einem unserer Bewohner. Da ging es richtig zur Sache und da war auch eine große Verletzung von Seiten des Bewohners zur Irmi und von Seiten der Irmi zum Bewohner. Und dann steht es zwischen einem. Er ist Christ. Wir sind Christen. Das steht auf einmal zwischen einem. Ein Moment der völligen Überforderung von seiner Seite, von unserer Seite. Und dann steht es, das sind hässliche Worte gefallen. Da steht es auf einmal zwischen einem. Und dann war es uns aber so ein Anliegen, wenn wir das Gespräch suchen, dann wollen wir in dieses Gespräch konstruktiv hineingehen. Wisst ihr, man kann immer bei der Schuld des anderen anfangen. Man kann auch versuchen zu hören, was war das, was dich getrieben hat, dass du so formuliert hast, und darf ich auch sagen, was bei mir war, warum ich so hart reagiert habe. Und ich muss sagen, dieser Abend hat mich zutiefst berührt. Weil es von seiner Seite aus so war, dass man gemerkt hat, er will im Geist Jesu diese Situation klären und von unserer Seite aus auch. Und es ist das passiert, was eigentlich ganz selten in der Gemeinde Jesu passiert. Dass Beziehung wieder zusammenwächst. Kennt ihr das, wie oft in der Gemeinde Jesu? In Stressmomenten, in Momenten, wo es vielleicht, was weiß ich, Krisen und Probleme nebenher gibt. Es gibt eine Begegnung, es gibt was ganz Hässliches und es heilt nie mehr richtig zusammen. Ist aber so wichtig, Gott ist es so wichtig, dass es zusammenwächst. Und es hat was damit zu tun, dass jeder Gottes Wort ernst nimmt und ihm Chancen gibt. Und so gibt es ganz viele Stellen, vielleicht eine Stelle, wo Gott sagt zu mir, du, da hast du dich gestern patzig benommen, deiner Mutter gegenüber oder was weiß ich wem, und mach stille Zeit und lese ausgerechnet heute den Satz, du sollst Vater und Mutter ehren. Bon, kommt mir die Situation in den Kopf, wo ich meine Mutter so richtig auflaufen lassen habe. Darf dann Gottes Geist zu mir sagen, geh hin und entschuldige dich? Und gehe ich dann hin und entschuldige mich? Sag ich, Mama, tut mir leid, ich war patzig und ich merke, das gehört sich nicht. Vielleicht kann ich ja dann noch erklären, was mich patzig gemacht hat. Oder vielleicht auch anders, da steht ja auch, die Eltern sollen nicht so handeln, dass der Zorn der Kinder ständig berührt wird. Auch Eltern können mal zu Kindern gehen und sagen, ich habe gemerkt, du bist da ganz aggressiv geworden und vielleicht habe ich da auch einen Fehler gemacht. Kannst du mir vergeben? Also es gibt so viele, viele Momente, wo Gottes Wort uns innerlich anspricht sozusagen und wo es um diesen Gehorsam geht. Und es ist wichtig, dass wir wissen, welche Rolle spielt denn Gottes Wort im Leben eines Menschen? Ich lese dazu einfach mal ein paar Stellen, zum Beispiel Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 17. Da steht, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Und jetzt kommt ein Satz, hört mal genau zu. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ohne das Wort der Wahrheit kann kein Mensch geistlich wiedergeboren werden. Das geht nicht. Gott sagt uns die Wahrheit und wir müssen dieses Wort der Wahrheit in seiner Funktion, nämlich dass es uns neu, zu neuen Menschen macht, müssen wir das gelten lassen. Der Epheserbrief sagt Folgendes. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Und dann steht, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Kann ich mal eine Frage stellen? Die Evangelien zeigen uns, dass Jesus monatelang mit seinen Jüngern unterwegs war. Und er hat gelehrt, und er hat gelehrt, und er hat gelehrt, und er hat nochmal gelehrt. Und welche Funktion hatten diese monatelangen Belehrungen? Welche Funktion? Da steht's. Dass die Jünger gereinigt werden sollten durch das Wasserbad im Wort. Das Wort Jesu ist wie so ein Bad. Ich kann mich als Kind erinnern, wir waren relativ arm. Samstags wurde gebadet. Und dann hat erst meine große Schwester gebadet, dann hat ich gebadet, dann hat mein Bruder gebadet. Und wenn es schon richtig dreckig war, das Ding, dann hat meine Mutter und mein Vater auch noch da drin gebadet, sag ich mal. Also ich weiß nicht, ob ich ganz zuletzt immer noch in dem Dreckwasser gebadet hätte. Ich weiß schon, mich hat schon geekelt, wenn ich der Zweite oder der Dritte war, da reinzusteigen. Aber es hat immer noch gereinigt. Es hat gereinigt, dieses Wasserbad hat gereinigt sozusagen. Und wenn ihr euch mal fragt, welche Funktion hat eigentlich das, dass ich täglich die Bibel lese? Dann ist es genau dieser Punkt, dass das Lesen der Bibel wie so ein Wasserbad sein soll. Wie so ein Wasserbad. Und dann wisst ihr auch, warum manche Menschen, wenn sie ganz, ganz selten in der Bibel lesen oder nach 30 Jahren, sage ich mal, gläubig sein, immer noch viele Sachen in der Bibel nicht kennen, warum sie, Entschuldigung, aber stinken. Weil das Wasserbad an ihnen nicht vollzogen werden konnte. Wie schön ist es, wenn ein Mensch nach und nach sein Leben ändert, weil er das hat er in der Bibel gelesen und das hat er in der Bibel gelesen und das hat er in der Bibel gelesen und das hat er in der Bibel gelesen. Früher hätte er dich betrogen, wenn er bei dir eingekauft hat. Und heute sagt er, ich betrüge dich nicht mehr. Weil in meiner Bibel steht, ich soll nicht betrügen. Versteht ihr? Das ist die Funktion, dieses Wasserbad im Wort. Im Petrusbrief steht dann, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also ohne das lebendige Wort entsteht auch kein ewiges Leben. Also ewiges Leben ist nicht was, ich habe mich einmal für Jesus entschieden sozusagen, habe ich ewiges Leben, sondern ewiges Leben ist was kontinuierlich in mir wächst und ist am Schluss nicht mehr zerstörbar, weil Gottes Geist sozusagen permanent in mir gewirkt hat. Und dann gibt es noch eine ganz zentrale Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12. Da lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Also ich glaube, hier will die Bibel damit andeuten, es gibt so vieles, was in meiner Seele ist, alles, was mich erfüllt, alle meine Wünsche, alle meine Träume, alle meine Verletzungen, alles, das da drin ist, da drin. Und es wirkt bei Entscheidungen in Sekundenschnelle. Und Gottes Wort trennt Seele und Geist. Und Geist ist das, was von Gott kommt. Und dann kann ich, obwohl ich schwere Erfahrungen gemacht habe, anders handeln, weil mich nicht meine seelischen Dinge bestimmen, sondern weil mich Gottes Wort bestimmt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Gerade auch diese Trennung von Seele und Geist. Also ohne Gottes Wort kann dieser innere Prozess, dass das Menschliche, das sündhaft Menschliche geschieden wird von dem, was Gott ist, gar nicht geschehen. Das geht gar nicht ohne Gottes Wort. Das ist die Funktion von Gottes Wort. Und deshalb ist es so wichtig, dass in der Gemeinde oder unter Christen eigentlich folgendes Wunder geschieht. Das haben wir im 1. Thessalonicher Brief beschrieben, dieses Wunder. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, da sagt der Paulus, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Als junger Mensch bin ich oft erschüttert worden, wenn die Leute kamen und haben gesagt, haben doch Menschen geschrieben. Stimmt, das haben Menschen geschrieben. Das war. Und trotzdem ist es Gottes Wort. Und wenn Menschen predigen, das heißt auch nicht immer, dass jeder Prediger 100% die Wahrheit spricht. Man muss alles prüfen, sage ich mal. Aber oft höre ich aus einer Predigt Gottes Wort heraus. Und das Wunder ist eigentlich, dass in der Gemeinde, das sich vollzieht, dass das Wort so empfangen wird, nicht als Menschenwort, sondern das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Also viele Menschen haben ja mit der Kirche aufgegeben, weil sie sagen, wieso, da werden doch eh bloß so menschliche Weisheiten gesagt. Aber stellt euch mal vor, jeder einzelne von uns geht nach Erding in den Gottesdienst, weil er dort Gottes Wort empfängt, das in ihm wirkt und wo er schon hundertfach erlebt hat, welche wunderbare Wirkung Gottes Wort in ihm hervorgerufen hat. Und stell dir vor, ihr werdet angefragt von der Nachbarin, ach, gehst du da wieder in deine Sekte? Musst du da wieder ein bisschen deinen frommen Tank füllen? Ist doch eh bloß alles Menschenwort. Und du kannst sagen, nee, habe ich anders erlebt. Ich bin da oft reingegangen und es hat mich getroffen bis ins Innerste. Und es hat mein Leben umgewandelt. Das hat nicht nur mein Leben umgewandelt, das hat meine Ehe umgewandelt, das hat meine Kinder umgewandelt, das hat umgewandelt. Wenn wir das sagen können, wie wichtig ist es für unsere Umwelt, die da ein ganz, ganz anderes Bild hat. Und ich schließe jetzt mit dem Ausdruck einer persönlichen Sehnsucht. Ihr kennt ja dieses da, I have a dream oder sowas. Ich habe auch einen Traum. Ich habe einen Traum, dass die Gemeinde Jesu der Raum wird, wo man gemeinsam ernsthaft darum ringt, Gottes Wort zu verstehen und umzusetzen. Ich sage nicht, dass jedes Wort in der Bibel leicht zu verstehen ist. Das sage ich nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob wir alle uns immer wieder in der Gemeinde treffen, weil wir sagen, wir glauben, dass das Gottes Wort ist und wir wollen Gott bitten, dass es uns offenbart, was da beinhaltet ist, und dass wir drum ringen im Austausch, wie verstehst du es, wie verstehst du es, wie verstehst du es, was wirklich gemeint ist. Und es ist mein Traum, dass die Gemeinde der Raum wird, wo ich ganz persönlich Menschen begegnen darf, die, an denen ich vorbildhaft sehen kann, sie haben Gottes Wort gelesen, es hat sie getroffen und sie haben es umgesetzt. Und was ist daraus geworden? Welcher Segen ist daraus geworden? Und meine Bitte für mich ist, dass ich auch so ein Mensch bin, an den ihr sehen könnt. Verstehst du? Was entstehen kann, was es bedeutet, wenn ein Mensch Gottes Wort liest und er lässt sich treffen und er setzt es um und was daraus wachsen kann. Ich habe als junger Christ oft gezweifelt, ob mein Glaube richtig ist. Aber heute zweifle ich nicht mehr, ob mein Glaube richtig ist. Aber es hat mit diesen unzähligen Erfahrungen zu tun, die in meinem Leben sind und die ich bei Brüdern und Schwestern gesehen habe, die mir die Überzeugung geben, der Glaube ist nicht immer, das ist nicht immer alles verstehbar im Glauben. Aber Jesus nachzufolgen ist der richtige Weg. Und es wäre auch mein Wunsch, dass Gemeinde der Raum wird, wo Einzelne den Mut hätten zu berichten von ihrer Erfahrung, die sie eben gemacht haben aufgrund dessen, dass sie Gottes Wort ernst genommen und umgesetzt haben. Das ist das, was ich manchmal noch etwas vermisse. Ihr habt ja schon den Raum, wo sag ich mal, Leute nach vorne kommen und können was sagen. Aber wisst ihr, was so schade ist? Ich sag's mal wirklich, die wirklich was zu sagen haben, die bleiben oft sitzen. Da manchmal in unserer Gemeinde Menschen, die würden sich nicht trauen, hier was zu sagen. Und das sind genau die hätten was zu sagen. Weil die das ganz in der Stille umsetzen und erfahren. Und deshalb traut euch. Und ich habe eigentlich auch den Wunsch, dass die Gemeinde der Raum ist, wo man sich nicht scheut, um Fürbitte zu bitten, wenn man weiß, was Gott von einem fordert, aber man selber gar nicht die Kraft spürt, das zu leben. Also machen wir mal ein Beispiel für euch jüngere Leute. Es wäre doch schön, wenn einer der jungen Leute mal hier nach vorne kommen würde und würde sagen, ich habe gelesen im Wort, ich darf mich der Worte Jesu nicht schämen. Und immer wieder bin ich in der Situation in meiner Klasse, ich merke, da ist eine Scheu in mir drin, zu Jesus zu stehen, aber ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich will mich der Worte Jesu nicht schämen. Könnt ihr als Gemeinde für mich beten? Das ist doch Gemeinde Jesu. Das ist doch das, dass wir uns gegenseitig stärken. Es ist doch nicht so, wir sind alle stark. Und wir schaffen das alle mit links. Also ich schaffe das nicht, ohne Gottes Hilfe, Gott gehorsam zu sein. Und mir tut es gut, wenn Brüder und Schwestern mich stärken an der Stelle. Aber ihr habt vielleicht gespürt, und das war heute das, was mir wichtig war, wie zentral es für den Gemeindeaufbau in einer Gemeinde ist, dass Gottes Wort, dass die Autorität von Gottes Wort ganz hoch gehoben wird. Dabei geht es mir nicht, wisst ihr, es ist so viel Streit in den Gemeinden, weil der eine noch biblischer sein will als der andere. Das macht mir richtig Not. Es geht nicht darum, dass man ständig irgendjemand richtet und macht und tut. Es geht darum, dass wir als Christen persönlich in unserem Leben gehorsam sind. Ich glaube, dass sogar eine Gemeinde wachsen kann, die hier und da einmal einen Schwachpunkt in der Lehre hat. Wenn die Glieder der Gemeinde ganz eng mit Jesus verwoben sind und immer wieder persönlich gehorsam leben. Natürlich ist es auch gut, und es ist, hoffe ich, dass ihr auch in der Gemeindeleitung zum Beispiel die Autorität von Gottes Wort sehr ernst nehmt, Stefan, und auch viel darum ringt, der Gemeinde gute Lehre zu geben. Auch das ist etwas, was eine Gemeinde unbedingt braucht. Sie braucht gute, klare, realitätsnahe Lehre.